Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food Startup Szene. Jeden Montag gibt's hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit und Fröhlich Küche und unserer Welt. Der Welt der Food Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts. Aus dem FF Podcast, wir sind zurück. Ja, ich höre mich heute ein bisschen kratzig an. Ich wurde vorhin schon darauf angesprochen, ob ich krank bin. So schlimm ist es nicht, das kann ich euch sagen. Ich werde im Jahr maximal irgendwie anderthalb Mal krank und dann ist es immer nur so, mir kratzt vielleicht ein bisschen der Hals, aber das wäre die Erklärung, wenn ich mich heute ein bisschen rauer anhöre als sonst.
Du klingst wunderbar.
Ansonsten ist es natürlich inhaltlich engelsgleich wie immer. Und ihr habt unseren heutigen Gast schon gehört. Ich darf ganz recht herzlich im Aus dem FF-Podcast begrüßen Timo Weigel von Moin Media. Hi Timo.
Moin Tim, freut mich hier zu sein.
Vielen lieben Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Warum du heute hier im Podcast bist, da werden wir sicherlich gleich ganz intensiv drauf zu sprechen kommen. Natürlich kriegst aber auch du, wie alle meine Gäste, zuallererst die Frage gestellt, was du in der vergangenen Woche oder vielleicht auch zeitlich unabhängig, die letzten Tage, im letzten Monat oder generell in deinem Leben, was geht dir sehr, sehr leicht von der Hand, was konntest du aus dem FF?
Ich hoffe, ich kann einen Podcast aus dem FF. ich bin schon in einer Phase aktuell, wo ich relativ viel neu lernen darf, deswegen kann ich aktuell nicht alles aus dem FF, aber schon noch vieles, aber ich würde sagen, so Erstgespräche, Kundentermine, gerade bei Moin Media, das kann ich schon noch aus dem FF.
Ich habe mir natürlich vorgenommen, in deine Geschichte, in eure Geschichte, weil ihr seid ja mittlerweile ein gar nicht so kleines Team bei Moin Media, bei InnoGPT. Ich habe ja schon ein bisschen Einblick, wir gehen da sicherlich nochmal ganz an die Anfänge zurück. Jetzt hast du aber gesagt, und das finde ich eigentlich relativ spannend, du darfst natürlich jetzt trotzdem in der Phase, in der du gerade bist, noch viel lernen. Was ist das denn zum Beispiel?
Ja, das große Thema bei uns ist natürlich gerade KI, was uns sehr beschäftigt. Aber es ist natürlich nicht das Einzige. Also ich würde sagen, auf der technologischen Seite KI, was super viel über den Haufen schmeißt, auf der anderen Seite ein wachsendes Team, da ist es ein Bereich, wo ich auch immer sehr viel lernen darf.
Führung?
Ja, eine von den ganz großen Aufgaben. Aber auch eine von den schönsten.
Ich weiß von dir, du bist super reflektiert und bin mir sicher, du hast da auch externe Begleitung.
Ja.
Liege ich da?
Ja, ja, habe ich. Ja, eine Coachin aus Bremen. Sehr zu empfehlen. Ja. CMBW. Ja.
Bin ich jetzt auch. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, auf LinkedIn habe ich das geteilt, dass ich jetzt seit letztem Monat in der Leadership Talent Academy von den Campus Founders in Heilbronn bin. Und habe da jetzt auch meine ersten Coaching-Sessions im Einzelcoaching gehabt. Ich kann dir nur beipflichten, extrem wichtig und wertvoll, da irgendwie extern total reflektiert zu werden.
Inzwischen freue ich mich auch drauf.
Ja.
Da, also das ist so zusammengesetzt, ich bin einmal im Quartal einen Tag da.
Ja.
Das genieße ich total.
Ja.
Aber ich bin auch einmal im Jahr fünf Tage in einem Seminar. Mhm. Da muss ich mich jedes Mal wieder überwinden, weil ich denke, ich kann eigentlich gerade was ganz anderes machen. Ich kann eigentlich gerade besser Kundentermine machen, was auch immer. Ja. Ich will aus meiner Arbeit gar nicht raus und dann muss ich mich den ersten Tag da sehr zwingen. Nur und damit der Hebel dann eigentlich sofort umschlägt und ich nach einigen Stunden schon merke, boah, ist das gut, dass ich hier bin.
Ja, ist ja immer so, wenn man in seinem Alltagstrott ist, ne, und dann irgendwie super viel zu tun und man könnte das noch machen und das noch machen. Ich habe das vorhin für mich selber gedacht, ich habe es gar nicht ausgesprochen, aber Maurice hat mir gemeint, dass er jetzt mit 30 sich einmal komplett durchchecken lässt. Und mir ist es dann rausgerutscht, dass ich gesagt habe, ja, Maurice, schon, würde ich auch machen, aber dafür keine Zeit.
Ja, aber wo ich eigentlich selber, ne? Genau, ja, wo ja, ich eigentlich selber gedacht habe, wie dumm. So, wo du die Worte ausgesprochen hast, hast du eigentlich echt direkt danach gedacht, ey, wie dumm eigentlich und voll gut, dass er das macht und sich die Zeit dafür nimmt. Ne?
Ja. Also, weil du ihn beipflichten, dass es sinnvoll ist, aber es wirklich zu machen.
Und du dann selber, ne, und denkst, ach Quatsch, mir passiert das nicht, mir geht's voll gut. So, und ach, was soll mir mit Anfang 30 schon passieren? Und dann kriegst du halt immer doch wieder Stories mit, wo es halt gut gewesen wäre, irgendwie frühzeitig sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, ja, muss sortiert.
Ja, offensichtlich sehr. Vielleicht ist es ein richtig guter Übergang zu dem, was ihr hier in Vechta auf die Beine gestellt habt, denn wir befinden uns heute im Oldenburger Münsterland. Du korrigierst mich, ich bin ja noch nicht so lang Oldenburger Münsterländer. Wir befinden uns hier im Oldenburger Münsterland. Es gab schon mal eine Podcast-Episode, in denen ich dich ganz intensiv über meine persönlichen Veränderungen aufgeklärt habe und auch darüber, dass ich jetzt eben nicht mehr dauerhaft in Stuttgart bin, sondern nur noch punktuell und meinen Lebensmittelpunkt quasi nach Norddeutschland verlegt habe. Und in dem Zuge haben auch wir uns kennengelernt, indem ich mich am Anfang ganz frech angeschrieben habe und gesagt habe, hey, irgendwie, ich habe den Eindruck, in die DMs reingeslidet. Und du warst auf jeden Fall einer der Leute, die mir hier in Vechta von Anfang an direkt aufgefallen sind. Und jetzt kann ich auch sagen, es ist wirklich Glückseligkeit des LinkedIn-Algorithmus, dass das so war und dass ich irgendwie in deine Timeline gerutscht bin oder du in meine Timeline gerutscht bist, weil ich habe mich von der ersten Sekunde an bei Moin Media sehr willkommen gefühlt. Auch klar, ich habe ein dankbares Thema in dem Moment.
Ja, du bist auch willkommen.
Das freut mich. Aber vielleicht holst du uns und unsere Zuhörer mal ganz vorne ab. So, jetzt hast du da irgendwie, wie viele Leute seid ihr? 15, 20 insgesamt? 25. Jetzt hast du da 25 Leute sitzen, für die ich einmal in der Woche aktuell kochen darf. Wie ist die Geschichte von Moin Media? Wie ist deine persönliche Geschichte? Wie kommst du zum Unternehmertum?
Ja, wie eigentlich fast alles im Leben zufällig. ich habe ein duales Studium gemacht hier in der Nähe, also bei Pöppelmann in Lohne, sehr gutes Unternehmen. Gelernt und gleichzeitig in Diepholz studiert, wo selbst hier in Vechta, 15 Kilometer entfernt, eigentlich alle sagen, wie in Diepholz kann man studieren. Ja, gibt es eine ganz kleine Hochschule und ich hatte total Glück mit einem tollen Jahrgang und habe da ganz, ganz klasse Menschen kennengelernt, die auch heute eigentlich noch so mein engster Freundeskreis sind, weil ich eben mit einigen von denen zusammen gegründet habe. Und das ist entstanden, als wir zusammen in einem Ferienhaus gewohnt haben, denn wir wollten nicht direkt in Diepholz wohnen, sondern das ist ja in der Nähe vom Dümmer See. Und dann haben wir uns mit 6 Leuten ein Ferienhaus am Dümmer gemietet.
Geil.
Und beschlossen dann dafür das Semester zu wohnen. Und für mich war das ganz toll, weil ich mal testen konnte, auszuziehen. Ich habe bis dann halt noch zu Hause gewohnt. Da war das mal so ein erster Schritt raus für 3 Monate. Das war echt cool. Und da kam so für uns das Thema Aktien und Investieren und so auf den Tisch. Und wir hatten ja alle nur unser kleines Azubi-Gehalt von irgendwie 600 Euro. Was natürlich
war das intrinsisch oder kam das durch die Uni motiviert? Oder? Man ist ja normalerweise nichts, womit man sich beschäftigt, wenn man gerade einen Studenten oder ja, einen Auszubildenden Gehalt bekommt.
Ich glaube schon, so das erste Mal, das überhaupt ein Gehalt zu kriegen. Und wir hatten aber auch ein, zwei dabei, die schon etwas, die vorher schon eine Ausbildung gemacht hatten, vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung mitgebracht haben, von denen das auch kommt, das kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Aber das Thema lag dann auf dem Tisch. Und die Kohle war natürlich relativ entsprechend schnell leer, wo wir uns dann gefragt haben, wie kann man vielleicht da nebenbei noch ein bisschen an Geld kommen. Und dann waren wir relativ schnell, glaube ich, auch wie viele andere in diesem Thema, wie kann ich vielleicht online Geld verdienen. Und dann ist ja das erste Thema, was einem da so auf den Tisch kommt, Affiliate Marketing. Und das ist auch das, womit wir dann gestartet sind. Das heißt, wir haben nebenbei alle irgendwie jeder irgendwelche Websites aufgebaut. Ich weiß noch, Mo hatte eine über Router, die er dann empfohlen hat. Und ich hatte eine über Met und Honigwein und so. Und dann
also eher so ein Blog oder wie kann man sich sowas vorstellen? Eher so ein Blog,
genau. Du versuchst, das war halt damals so das Game, das kennen eigentlich auch alle aus dem Online-Marketing. Du versuchst halt eine Website zu bauen, mit der auf Platz 1 zu kommen, Traffic einzusammeln, Produkte zu empfehlen von anderen Seiten, überwiegend Amazon. Und wenn die Leute halt abkaufen, kriegst du eine Provision.
Ja.
Und damit waren wir dann unterwegs und das hat ehrlicherweise bei keinem geklappt. Mhm. Also niemand von uns hat da irgendwie was auf die Kette gekriegt.
Es waren ja jetzt auch nicht die Anfänge vom Affiliate-Marketing, oder? Also,
nee,
oder?
Ich würde schon sagen, dass es noch eine gute Zeit war. Also wir sind jetzt so 2015, da ging das schon noch.
Ja.
Hätte man gewusst, wie. Also Leute mit deutlich mehr Erfahrung und Know-how hätten das sicherlich auch hingekriegt.
Wo kam euer Know-how her?
Alles von YouTube, ne? Selber beigebracht, angelernt und so.
Ja. Deine Ausbildung war welche oder welchen dualen Studiengang hast du belegt?
Wirtschaftsingenieurwesen. Mhm. Also Hälfte Maschinenbau, Hälfte BWL. hat nicht so richtig gepasst zu mir, kann ich schon dazu sagen. Sieht man ja auch dann beim Werdegang, aber ist schon an sich ein ganz cooles Studium. Genau, ja, und dann war es halt irgendwann so, dass wir gesagt haben, es kann ja nicht sein, das stecken wir so viel Energie hier rein in irgendwelche Websites und nichts davon bringt Geld. Mhm. Wie können wir es sonst noch machen? Und dann dachten wir, wir haben ja gelernt, dass wir Websites baut, dann verkaufen wir das halt. Ja. Und dann haben wir angefangen, das anzubieten und daraus ist dann so ein bisschen die Anfänge von Agenturen entstanden.
Okay, krass. Wer begleitet dich da heute noch? Also alle fünf? Oder aus welchen Personen setzt sich so diese Gruppe zusammen?
Also wirklich gegründet haben damals, haben wir erst zu zweit, Maurice und ich. Danach wurden wir relativ schnell vier. Mhm. Also Mike und Cord noch mit dabei. Das Lustige ist, Maurice, Mike und ich sind eben drei Studenten aus dem Trupp. Und Kurt ist unser ehemaliger Professor für Unternehmensführung und Volkswirtschaft. Okay. Ja. Und der ist auch mit reingerutscht, allerdings dann erst nach dem Studium, wo es dann so richtig losging.
Vielleicht eine tiefer liegende Frage, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich schon mal irgendwie damit beschäftigt hast. Aber wo kam diese intrinsische Motivation her, was zu reißen? Weil es gibt sicherlich den Teil der Studenten, die halt sagen, okay, ich bin Student, am Wochenende gehe ich zweimal Party machen und am Sonntag muss ich ausnüchtern und sonst habe ich auch viel um die Ohren und dann, keine Ahnung, wenn ich Feierabend habe, dann kümmere ich mich um meine Freizeit. Wo kam das bei euch her, so zu sagen, okay, wir fangen an, uns mit Investments zu beschäftigen und Webseiten zu bauen?
Fällt mir ganz schwer zu beantworten. Also ich habe das Gefühl, das schlummert in mir. Ich weiß nicht, ob das was ist, was in jedem schlummert und man muss es nur entdecken oder so. Weil es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein besonders fleißiger Typ war, wenn es um meine Pflichten ging, also jetzt bei der Arbeit. Ich habe da sicherlich überall einen guten Job gemacht und auch im Studium ging alles einigermaßen, aber da war ich jetzt kein Überflieger, eher deutlich unteres Ende. Aber trotzdem habe ich dann hinterher abends noch am Rechner gesessen und geguckt, was ich halt noch so machen kann. Ich hatte dann noch eine Zeit lang so ein Thema mit, da gab es die T-Shirt-Formel. Da ging es einfach darum, mit Spreadshirt und so konnte man sich über Fiverr eben ein T-Shirt designen lassen, das dann auf Spreadshirt hochladen und dann Facebook-Ads schalten und dieses T-Shirt verkaufen, woran man dann irgendwie 8 Euro Marge hatte. Und dann habe ich da irgendwie für ein Golf-Design gemacht und irgendwelche Golfer versucht zu targetieren und so. Das heißt, ganz, ganz viele verschiedene Themen und das war irgendwie einfach immer in mir. Ich weiß nicht.
Aber kommst du nicht noch so in einer Unternehmerfamilie oder sagst du, nee, dieses Unternehmergehen war schon immer irgendwie in mir?
Ja, nee, ich komme aus einer Lehrerfamilie, also meine Eltern sind beide Lehrer.
Ja.
Darüber in der Familie noch deutlich mehr davon. Von daher war das gar nicht so, nee.
Das ist interessant, weil ich komme zumindest halbseitig aus einer Unternehmerfamilie. Mein Papa hat eine große Versicherungsagentur. Und bei mir war das nie ein Thema. Mhm. So, weil man hat auch nicht so wirklich darüber gesprochen. So, also ich war ein kleiner Junge, da war das eigentlich relativ schnell klar. Papa selbstständig so. Mhm. Und er ging halt zur Arbeit und kam wieder zurück. Aber dass man irgendwie sich intensiv mal darüber auseinandergesetzt hat oder sich auch unterhalten hat, dass es neben dem Angestellten-Dasein noch was anderes geben könnte, als irgendwo angestellt zu sein und eben klassisch seiner Arbeit nachzugehen, war für mich erst was, wo aus einer großen Not heraus entstanden ist. Nämlich zu sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, ich passe nirgendwo so richtig rein.
Auch spannend.
Wie war das bei dir in der Ausbildung?
Ich habe da gepasst. Ja? Ja, also tolles Unternehmen, wo ich gelernt habe, wo ich auch, was heute mein Notnagel wäre, wenn alles nicht klappt, würde ich da als allererstes anrufen, weil es echt eine ganz, ganz tolle Firma mit einer schönen Kultur ist. Und trotzdem bin ich da gegangen. Sogar, also mein Chef damals, ich habe ja gesagt, nach dem Studium, ich muss leider gehen, ich muss mich selbstständig machen. Und da meinte der, pass auf, bleib mal lieber noch mal eine halbe Stelle bei uns. Mhm. Kannst auch die gleichen Sachen machen wie in deiner Selbstständigkeit, also dich auch hier bei uns kümmern um Website, LinkedIn, Social Media, der ganze Online-Marketing-Auftritt und so. Aber mach das mal lieber so. Und dem Rat bin ich nachgekommen, habe das ein Jahr lang dann auf einer halben Stelle gemacht und das hat uns am Anfang absolut den Arsch gerettet. Ja. Also wirklich nur Lob dafür für die Firma und ich hätte da reingepasst und trotzdem hat es mich weggezogen. Mhm. Und ich glaube, das ist bei mir ganz viel so ein Gruppendynamik-Thema. Also ich habe nie irgendwas alleine gemacht, immer mit anderen zusammen. Und bei mir entsteht, glaube ich, diese Hauptmotivation und der Drive und so daraus, mich mit Menschen, die ich sehr mag und schätze, zusammenzusetzen und dann gemeinsame Ideen zu überlegen. Mhm. Dann kriege ich sofort Bock, was zu machen.
Ja, gibt ja diesen schönen Satz, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Würdest du da zustimmen?
Ja, und dann habe ich nur Glück, weil die Menschen um mich herum sind alle hervorragend, also davon der Durchschnitt zu sein, ist eine absolute Ehre.
Das heißt, ihr habt dann euer Studium fertig gemacht. Du warst dann noch irgendwie halbtags bei Pöppelmann.
Ja.
Und wie ging es dann weiter?
Dann saßen wir erst bei mir in der Dachgeschosswohnung. Maurice ist halt zu mir gezogen. Der hat bei EWE in Oldenburg gelernt. Mhm. Da dann auch sofort alles hinter sich gelassen. Ist in meine Wohnung mit eingezogen. Da war mein Wohnzimmer auf einmal sein Schlafzimmer und unser
gemeinsames Büro. Und das war bei ihm aber auch direkt so klar, so ja, keine Ahnung, Selbstständigkeit, auch gar nicht drüber nachdenken?
Völlig klar.
Das ist heftig, weil ich kann schon von mir sagen, so ich hatte Wochen, wo ich richtig beschissen geschlafen habe. Mhm. Klar, ich war vielleicht auch mit Ende 20, also 29 war ich, als ich gegründet habe, so in einer anderen Situation. Ja. Ich hatte schon ein paar Jobs. Wie,
also
so,
wenn ich jetzt gründen will.
Ja, also.
Das ist viel schwieriger.
Ja.
Der beste Moment, den du halt, du kannst ja nur im besten Fall so jung gründen, wie es irgendwie geht.
Ja,
du
ja,
hast gar keine Verantwortung. Also es war für uns überhaupt gar kein Problem. Wir hatten keinen Lebensstandard, keine Verantwortung,
nichts. Ja. Dann habt ihr da zusammen in eurer Dachgeschosswohnung abgehängt. Ja. Wie ging es weiter?
Genau, dann waren wir inzwischen zu viert. Mike ist ja da noch mit dazugekommen. Der hatte zu der Zeit, also für den war auch völlig klar, der will was Eigenes machen. Also gute Frage. Ich weiß nicht, wo wir alle unsere Gewissheit hergezogen haben.
Müsste man vielleicht nochmal tiefer einsteigen.
Ja, genau. Müsste uns vielleicht für hypnotisieren oder so. Ich weiß auch nicht. Und der hatte dann noch eine Weiterbildung gemacht zur App-Entwicklung und so. Und dann saßen wir da überwiegend halt alle zusammen und haben überlegt, was wir machen. Und das Agenturgeschäft war das, was uns von Anfang an getragen hat, was auch dann immer besser funktioniert hat. Und da kommst du halt von einem Auftrag zum nächsten über das Netzwerk einfach so, ne, lernst Leute kennen. Ich weiß auch noch, dass wir damals überlegt haben, wir wollen gründen, in welche Stadt müssen wir eigentlich gehen? Mhm. Gehen wir nach Hamburg oder gehen wir nach Köln?
Ja.
Wir gehen vielleicht nach Münster, aber Berlin ist ein bisschen weit weg.
Ja.
Und dann nur, weil wir schon die ersten Aufträge hatten, sind wir in Vechta geblieben, was rückwirkend die beste Entscheidung war. Ne, weil hier sind unfassbar gute Unternehmen in der Region, das ist super lebenswert, super erfolgreiche Firmen hier vor Ort. Und ein bisschen Aufholbedarf bei den digitalen Themen, also für uns eine absolute Spielwiese.
Ja.
Und von daher war das dann die beste Entscheidung, da zu bleiben. Und dann ist das die ganze Zeit gewachsen. Wir hatten dann unser erstes Büro auch, was wir beziehen konnten, was hauptsächlich daher kam, dass Maurice meinte, er hat eigentlich keine Lust mehr, auf seinen Schreibtisch zu gucken von seinem Bett aus. und dann auch relativ schnell einen ersten Mitarbeiter, der ein Kindheitsfreund von mir war, der dann auch ein halbes Jahr später bei uns die Ausbildung angefangen hat. Also wir hatten dann noch relativ schnell den ersten Auszubildenden und so. Und dann waren das einfach so ganz, ganz viele kleine Schritte, die uns da zum Wachsen gebracht haben.
Mhm. Das ist jetzt wie lange her?
Das ist dann 2019, sind wir fertig geworden. Anfang 2020 Januar dann das Büro.
Ja.
Und dann weiß ich zum Beispiel auch noch, ich habe ja schon gesagt, unser ehemaliger Professor ist mit eingestiegen, wie der zu uns meinte, Leute, ihr braucht Geld.
Ja.
Wachstum muss immer vorfinanziert sein, wenn ihr morgen wachsen wollt, braucht ihr heute Kohle.
Ja.
Und dann haben wir uns einen KfW-Kredit geholt, 50.000 Euro. Und es war wirklich der Tag, an dem die Kohle überwiesen wurde, an dem der Lockdown kam und auch die Marketingbudgets erstmal eingefroren waren.
Ja.
Also das hat auch mal wieder optimal gepasst vom Zeitpunkt her.
Wie seid ihr da mit umgegangen?
Einfach weitergemacht.
Okay.
Einfach weiter. Eigentlich war es sogar noch besser, weil Mike ist ein ganz kreativer Kopf. Ne? Super, super Mann. Und der kam morgens ins Büro mit einer Liste und meinte, pass mal auf Leute, jetzt ist Lockdown. Hier sind 10 Geschäftsideen, die wir jetzt angehen sollten, wo sich die Welt gerade so stark verändert.
Krass.
Und da war zum Beispiel bei, lass uns Planschbecken verkaufen, weil wenn jetzt die Freibäder und so zu haben und so, die Leute wollen ja zu Hause dann irgendwie im Garten, im Pool. Und dann haben wir uns erstmal planschbecken24.de gesichert und dachten, wir spielen das. Das ist aber nicht geworden, sondern er hatte noch eine andere Idee auf der Liste, die wir spannender fanden. Und zwar meinte er, die Leute haben ja sicherlich nach wie vor das Bedürfnis, auch was zu trinken, wenn die Bars zu sind. Ist ja mit Bier und Wein zu Hause auch kein Problem, aber bei Cocktails ist das halt voll der Pain. Und dann haben wir eine Cocktailbox entwickelt, also eine Box, in der alles drin ist für einen schönen Cocktailabend. Heißt kleine Flaschen Alkohol, Saft, Sirup, Limetten und so. Alles zusammen und dann Rezepte mit dabei und haben angefangen, das Ding zu vermarkten unter dem wunderschönen Namen cockbox.de und haben, also die erste Box an meine Mutter gekauft, das weiß ich auch noch damals. Und dann dachten wir vermarkten das so ein bisschen an als Date-Night-Idee zu Corona-Zeiten. Hat auch einigermaßen geklappt, wobei der Durchbruch kam dann, als die erste Firma auf uns zukam und meinte, ich hätte gern 40 Boxen für meine Mitarbeitenden.
Ja.
Und dann noch eine Firma kam, nämlich De'Longhi, mit den Kaffeemaschinen und die meinten, wir hätten gern 100 Boxen für Mitarbeitende und habt ihr nicht auch noch einen Barkeeper, der mit uns daraus so ein Online-Event machen kann? Und dann sind wir hier vor Ort in Vechta zur Cocktailbar gegangen, haben mit dem Inhaber gesprochen, mit Dave und dann mit ihm zusammen dieses Event umgesetzt und dann entschieden, das ist ein Bereich, in den wir rein müssen und haben dann angefangen, Online-Cocktail-Tastings anzubieten. Und ich weiß noch, im Jahr 2020 um die 50 Weihnachtsfeiern gemacht, mit ganz verschiedenen Firmen, mit Google, mit Arvato Verrückt. Systems, mit der Deutschen Telekom, mit der Deutschen Bahn, also Crazy. Wirklich mit allen möglichen großen Firmen. Und 2021...
Das heißt, die Mitarbeiter haben Pakete nach Hause bekommen, ihr habt die komplette Distribution gemacht von hier aus.
Ja.
Und der Barkeeper war dann in einem Studio bei euch und hat dann das Tasting mit ihm gemacht?
Der war in seiner Bar, weil da war ja in dem Moment nichts los.
Ja.
Und ich, also das
war für den wahrscheinlich auch wie ein Sechser im Lotto, oder?
Ja. Und das ist halt auch dann wirklich eskaliert. Also 2021 ist das dann halt mega gewachsen.
Ja.
Und dann hatten wir zeitweise 8 Events gleichzeitig. Also auch in ganz verschiedenen Locations hier in Vechta.
Ja.
Halt die ganzen Bars, super viele verschiedene Barkeeper. Wir hatten Tastings auf Englisch.
Wahnsinn.
Wir hatten dann noch Bierboxen, Biertastings mit dabei und so.
Ja.
Also das ging richtig ab. Und Spitze, 20 Leute im Lager, die Boxen packen.
Ja, verrückt.
Und das waren halt dann auch überwiegend die Thekenkräfte aus Vechta, weil die halt zu dem Zeitpunkt auch noch Zeit hatten, sowas zu machen. Ne?
Ja. Verrückt. Ich meine, das ist ja auch schon eine ganz krasse Gabe, sich dann an dem Tag, wo dann dieser Lockdown ist, hinzusetzen und zu sagen, ich verliere nicht den Kopf, sondern ich gehe das super strategisch an und schreibe da mal 10 Ideen runter, die ja auch in dem Fall so mega passend und treffend sind, also auch selbst die Planschbecken-Idee hätte ja sehr, sehr gut funktionieren
vielleicht,
können.
Vielleicht, ja.
Also klar, also ich glaube schon, dass ich das auch beobachtet habe, dass in der Zeit dann auch super viele Planschbecken da irgendwo rumstanden. Und das bringt mich auf euer Team jetzt, das ihr jetzt auch heute habt. So, es scheint mir, dass, korrigier mich, die Kompetenzen sich da extrem gut ergänzen.
Ja. Ja,
und ist das auch was gewachsen oder war das von Anfang an zufällig da?
Also ich glaube wirklich sehr an Zufall. Ja. Und das so, dass wir jetzt als Gründerteam zu viert auch uns extrem gut ergänzen in unseren Stärken, ist, ich glaube, reiner Zufall, aber ein mega Vorteil jetzt.
Ja.
Und mit den Leuten, die jetzt auch noch dazugekommen sind, mit dem Team, das wir jetzt aufgebaut haben, ist das genauso. Es ergänzt sich unfassbar gut.
Ja. Jetzt steht ihr heute da mit 25 Mitarbeitern. Moin Media. Nach wie vor, wie ist da euer Portfolio heute? Also um vielleicht auch mal den Werbeblock nochmal kurz reinzubringen.
Genau.
Und dann natürlich gleich auch noch auf InnoGPT zu kommen.
Ja, genau. Also wir helfen halt beim Thema Sichtbarkeit. Das heißt, überwiegend schon im Online-Kosmos, Websites, Online-Shops, Social Media. Wobei wir da auch inzwischen sehr in Kampagnen denken. Also dass wir wirklich Kampagnen für unsere Kunden entwickeln und die dann über alle relevanten Kanäle auch streuen. Ja, aktuell noch sehr mit einem lokalen Einschlag hier in der Region, weil die auch einfach super ergiebig ist, was das Thema angeht.
Ich würde sagen, also die Spielwiese ist ja krass hier eigentlich.
Riesig, ja. Aber wir wollen auch gerne überregional aktiv werden. Aber gerade so dieses Dreieck zwischen Oldenburg, Bremen und Osnabrück decken wir eigentlich ganz gut ab. Ja.
Ich meine, als ich hierher kam, habe ich gedacht, okay, Vechta noch nie gehört, wo ist das?
Ja, das Einzige, was man kennt, ist vielleicht das, wo wir gerade drauf gucken, nämlich Rastafechta.
Selbst das kannte ich nicht.
Ja,
weil,
okay.
Also ich würde schon sagen, klar, mit unserem Fokus auch auf das Thema gesundheitsbewusst, sportbegeistert, da bin ich schon sehr drin im Thema Sport. Aber ich muss auch offen gestehen, Basketball-Bundesliga, da kennst du Bayern München und Bamberg vielleicht noch.
Ja,
und Ludwigsburg, weil bei uns in der, und Tübingen, so. Aber Rastafechta war bei mir damals auch ein blinder Fleck.
Ja.
Aber natürlich war das Erste, was ich gemacht habe, als ich hier aufgeschlagen bin, mal kalt 2, 3 E-Mails an die Verantwortlichen von Rasta geschickt.
Ja.
Seitdem kennen wir uns auch und sind sehr im Austausch.
Gut.
Also
ja.
Das Schöne hier ist schon auch, man kennt sich und man schätzt sich. Und
absolut.
Wenn man hier einen guten Job macht, das ist natürlich überall die Grundvoraussetzung, dann hast du, glaube ich, schon auch die Möglichkeit hier, dich auf jeden Fall mal eine ganze Zeit lang auszutoben, ohne dass du in die größeren Städte denken musst.
Ja.
Und das kann man hier sicherlich sehr gut spielen. Ich meine, bin jetzt mit meiner Freundin rausgezogen aus Vechta, aber trotzdem immer noch, wenn ich sage, auf welchem Dorf ich jetzt wohne, ach ja, da so. Und
genau.
Da kenn, ja, und als ich dann auch auf LinkedIn kommuniziert habe, dass ich jetzt hier bin, so, da kamen, ich glaube, 10 Nachrichten mit Leuten. Ja, hier, lass mal irgendwie vernetzen. Also auch sehr offen so.
Ich liebe das in der Region hier.
Ist krass, ne?
Ja, super. Also die Leute sind total offen, mega vernetzt untereinander und so. Ja, ich genieße das.
Ja, ja. Eine Frage, ich kam mir vorhin noch, weil du gesagt hast, du kommst aus einem Lehrerhaushalt.
Ja.
Was sagen deine Eltern so zu dem, was du hier treibst? Weil normalerweise, also Lehrer ist ja eigentlich der Inbegriff so dieses Sicherheitsbedürfnisses, ja, und okay, Beamtenstatus und einmal Lehrer, immer Lehrer, so.
Ja.
Was haben die am Anfang gesagt, als du dich mit Maurice in deine Dachgeschosswohnung verzogen hast?
Also die allererste Reaktion war, aber bitte leider kein Geld von Oma. Das war wirklich so das Erste. Okay, das verstehe ich auch. Habe ich auch nicht gemacht.
Hat es dir angeboten? Normalerweise schon,
nicht.
Oder?
Nicht?
Auch nicht.
Hast du auch nicht gebraucht? Nein, und das wird natürlich dann auch schwierig. Ja. Deswegen, das glaube ich ganz gut, dass wir uns das lieber von der KfW geholt haben. aber dann war es relativ schnell, wenn es schief geht, du weißt ja, wo du hin kannst. Mhm. Und das ist auch immer noch mein Fallback, dass meine Mutter ihr Büro dann halt wieder aufgeben muss und daraus wieder ein Kinderzimmer für mich wird. Von daher, da habe ich absolut den Rückhalt, auch wenn die das natürlich nicht vollständig verstehen, sage ich mal, womit wir uns jetzt hier im Detail beschäftigen. Mhm. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Also die vertrauen mir da und sind stolz.
Wollen sie es denn verstehen? Oder sagen die, nee, das ist schon in Ordnung, so, du machst es.
Genau. Also ich glaube thematisch nicht. Also sie fragen schon jedes Mal, wie es läuft. Das ist denen schon sehr wichtig.
Ja.
Aber da ich ja eigentlich immer sagen kann, hey, läuft gut, wir haben es im Griff und hier und da vielleicht ein, zwei coole Sachen erzählen kann, sind die, glaube ich, sehr zufrieden damit.
Ich muss da an die Geschichte von Johannes Klich denken.
Ja.
Der hat ja in seinem Kinderzimmer auch gegründet und sie haben dann halt dieses Sockenbusiness aufgebaut. Ja. Und irgendwann hat ihn seine Mutter mal gefragt, ja, wie es so läuft und so mit seinen Mitarbeitern. Hat er gemeint, ja, sie machen mittlerweile 30 Millionen Umsatz oder so, wo sie es gar nicht greifen konnte, so diese Dimensionen.
Ja, ist verrückt. Ist ja auch von außen schwer, das nachvollziehen.
Ja. Aber du sagst so, deine Eltern so, die checken das schon was? Also ich meine, 25 Mitarbeiter, das ist ja heftig.
Ja, ich glaube so dieses Team-Thema ist das, was du am ehesten dann auch siehst. Mhm. Und was auch ein Thema war, war Büro.
Ja.
Also wir hatten dann nochmal echt ein schönes Büro auch in der Innenstadt in Vechta. Das macht natürlich was aus, wenn die Eltern dann nochmal so das sehen können, wo wir da zusammen sitzen und arbeiten. Mhm. Und jetzt hier am Standort, was halt nochmal einen Schritt größer ist, glaube ich auch, dass das so ein bisschen greifbarer macht.
Ja, voll. Also so diese klassischen, mir fällt jetzt kein anderer Begriff ein, aber so Statussymbole, ne? So hier unser Büro und vielleicht fährst du irgendwie nochmal ein schickes Auto und die Eltern denken so, ja okay, der ist jetzt von seinem studentischen Fahrrad runter und hat irgendwie ein richtiges Gefährt oder so, weiß ich bei dir gar nicht.
Ist zum Glück gar nicht meine Baustelle. Ja, okay. Genau. Also ich nehme halt eins von den Poolfahrzeugen, die stehen. Okay. Also, aber das Schönste ist, meine Freundin ist jetzt nach Münster gezogen, wenn ich da entspannt hinfahren kann, das Auto dafür taugt, ist alles gut.
Ja.
Das reicht.
Also geht mir ja ähnlich. Bei uns ist sogar nur das Firmenfahrzeug hier.
Ja.
Ich komme ja zu euch immer mit dem Fahrrad.
Ja, das finde ich auch sehr sympathisch.
Ja, also ich meine, hier in Norddeutschland kann man das natürlich auch super gut machen, weil da ist alles relativ flach.
Das geht.
Da kämpft man mit dem Gegenwind.
Also Lebensstandard ist nochmal ein gutes Beispiel. Wir haben halt die ersten 5 Jahre dann auch zusammen in der WG gewohnt.
Ja.
Also Maurice und ich sind nochmal eine etwas größere Wohnung gezogen mit Mike zusammen. Von 2020 bis 2025, also auch bis letztes Jahr.
Ja.
Das muss man natürlich dann auch erstmal aufrechterhalten. Aber ich habe das war eine Zeit, die ich absolut genossen habe.
Ja, glaube ich.
Ja.
Wir kommen jetzt von der Firma und was ihr macht. Oh, InnoGPT wollten wir noch besprechen, bevor wir das vergessen, jetzt weggehen. Wir haben gesagt, okay, Agentur, so Firmen, die Sichtbarkeit bringen, darüber hinaus jetzt natürlich ein super zeitgenössisches Thema mit KI bespielen.
Ja.
Wo kommt das her und wie kam das plötzlich?
Also das Thema KI beschäftigt uns natürlich schon lange in der Agentur, das haben wir sofort aufgegriffen, als wir es zum ersten Mal gesehen haben. Ich weiß noch den Moment.
Ich weiß das auch, das ist so witzig. Eigentlich ist das wie.
Das ist so wie bei 9/11 oder so.
Ja, ich wollte gerade sagen, das so, jeder weiß noch, so damals, als das Flugzeug in den Tower geflogen ist.
Ich weiß noch, das erste Mal, als ich was mit KI gesehen habe.
Ja. Bei mir war es Shoutout an Finn, befreundeter Kaffeeröster.
Ja.
Ich war zu Besuch, weil seine Rösterei war damals relativ nah neben meiner Wohnung. Und teilweise habe ich gerochen, wenn der Wind richtig stand, habe ich gerochen, wenn Finn geröstet hat.
Geil.
Ja. So, und dann bin ich bei Finn vorbeigefahren und dann hat er mir ChatGPT gezeigt.
Mhm.
Ich glaube, damals war es noch, der hieß ChatGPT?
Ja, genau. Also die hatten ja damals die API, bevor sie ChatGPT selber gelauncht haben. Und dadurch gab es schon erste andere Tools. Wir waren auf der OMR.
Ja.
Es muss ja dann 22 gewesen sein. Und dann waren wir am Stand von Neuroflash. Und das war halt ein Tool, die über die API von OpenAI halt so ein Texter-Tool angeboten haben. Und dann konnte man da eingeben, schreibt mir, wir haben dann, also Cockbox irgendwann umbenannt in firmevents.de und dann haben wir gesagt, schreibt mir doch einen SEO-Text hier über 5 Firmevent-Ideen in Vechta und dann hat das Ding da einen geilen SEO-Text.
Ja.
Also alles wirklich noch im Vergleich zu heute absoluter Trash, aber also wir sind alle hinten rübergeschlagen.
Ich glaube auch, Finn hat irgendwie gesagt, hey, schreib mir mal irgendwie eine Geschichte über einen 80-jährigen Opa oder so und dann hat es plötzlich losgerattert und ich saß nur so da und so. Dachte erst so, ja, okay, nice to have. aber so, was willst du jetzt ständig mit so Geschichten über deinen 80-jährigen Opa? Ich habe die Anwendung gar nicht verstanden.
Da tun sich alle schwer mit. Also das merke ich jetzt ja auch heute noch. Es gibt zwei Arten. Es gibt die Leute, die mit KI schon arbeiten und die sich nicht mehr vorstellen können, einen einzigen Tag ohne zu arbeiten. Ja. Und es gibt die, die nicht mit KI arbeiten und die sich nicht vorstellen können, wofür sie das nochmal, verdammt nochmal einsetzen sollen.
Ja, dann ist jetzt die Chance, InnoGPT zu pitchen, zu sagen, was ihr macht und warum jeder mit KI arbeiten sollte.
Ja, genau. Also das ist entstanden, weil wir gesehen haben, wie groß dieser Impact wird, gerade auf unsere schöne Marketingwelt hier. Was ja nicht nur Texte angeht, dann kam relativ schnell auch das Bilder dazu und dann wussten wir, okay, das wird natürlich mit Videos und Designs und so auch irgendwann alles kommen. Das heißt, wir haben die Notwendigkeit gesehen, uns damit eng zu beschäftigen und enger als ein Startup in dem Bereich zu gründen, geht ja nun mal nicht. Mhm. Und einer unserer guten Freunde, lustigerweise von uns dreien wirklich, Mike, ist eben KI-Entwickler seit der ersten Stunde und hat das 2013 schon studiert. Da hieß das, glaube ich, noch Knowledge Engineering, ganz kleiner Studiengang, hat eigentlich noch keinen so richtig interessiert. Mhm. Aber der entwickelt halt seitdem in dem Bereich und haben wir gesagt, wir machen das zusammen, haben Joint Venture gegründet und entwickeln jetzt, also auch da wieder, ne, wir haben es gegründet, ohne genau zu wissen, was wir machen. Einfach nur aus dem Gefühl heraus, dass das jetzt das Richtige ist. Und haben erst einen Chatbot gebaut, InnoChat, für Websites, der einfach über generative KI Chatbots wieder cool machen soll. Also anstatt, dass ich da irgendwie mich da durchklicken muss, schreibe ich einfach mit dem und der antwortet und weiß im Hintergrund alles, was für mich relevant ist, um so ein bisschen First-Level-Support und so zu übernehmen. Und dann waren wir bei einer Firma hier aus der Region, bei Böckmann Fahrzeugwerke in Lastrup und die meinten, vielen Dank für den Chatbot, tolle Software, aber wir haben eigentlich ein ganz anderes Problem, nämlich wir wollen, dass unsere Mitarbeitenden hier alle mit KI arbeiten, ihre Texte, ihre Mails damit machen und so, aber wir werden ihnen nicht ChatGPT geben, das haben wir alles blockiert, weil dann wissen wir nicht, was sie da reinpacken. Mhm. Und genau das Problem haben wir dann gelöst, indem wir eine DSGVO-konforme KI-Plattform gebaut haben, auf der alle relevanten KI-Tools verfügbar sind, also nicht nur die Modelle von OpenAI, sondern auch von Anthropic, von Claude, die aktuell sehr beliebt sind, oder Gemini. Alles mit drin und eben datenschutzkonform, das heißt, es ist egal, ob da personenbezogene Daten und so reinkommen. Und das wird aktuell
sehr viel. Wie erklärst du jetzt jemandem wie mir, der von dieser technischen Seite echt wenig Ahnung hat, was ChatGPT anders macht als eure DGSVO-konforme Plattform jetzt?
Da geht es eigentlich nur darum, dass halt die Daten, die du da reinschmeißt, also in der kostenlosen Version ja sogar fürs Training benutzt werden. Das heißt, da gab es natürlich auch echt lustige Geschichten, ne? Wie dann das nächste Modell, was dann veröffentlicht wurde, auch mal die Informationen hat, die du da schon reingeschmissen hast. Das ist natürlich der Worst Case. Aber auch sonst ist es so, dass halt die Daten nach Amerika einfach abwandern. Ne? Und da haben wir eine Lösung gefunden, wie wir das hinkriegen, das alles in der EU zu halten. Das heißt, wir hosten sowieso alles in Deutschland, aber selbst die KIs, die wir dann verwenden, sind eben in der EU gehostet. Und das können wir eben gewährleisten. Und das ist der große Unterschied. Das heißt, egal was ich reinpacke, alles bleibt in der EU. Und dann ist es halt eben nach DSGVO so, dass auch personenbezogene Daten verarbeitet werden dürfen.
Okay. Und geht richtig ab.
Geht richtig ab, ja. Wir wachsen, ja, kommt dann auch von einem zum anderen. Wir haben natürlich bestehendes Netzwerk, wo wir gut ansetzen konnten.
Ja, klar.
Aber inzwischen, wir wachsen mit 30% von Monat zu Monat und stehen jetzt kurz vor der ersten Million ARR. Das ist natürlich für ein gebootstrapptes Unternehmen schon ganz cool.
Ja klar, auf jeden Fall. Ja. Ich durfte Mike ja auch mal, einmal war er glaube ich da, mal kurz kennenlernen. Er lebt in Norwegen, ne? Richtig?
Nee, er wohnt aktuell noch hier in der Nähe, in einem kleinen Dorf in Lüsche. Allerdings wohnt seine Freundin genau auf Gotland in Schweden. Das heißt, da ist er relativ oft unterwegs. und er möchte jetzt auch mit ihr zusammen nach Amsterdam ziehen.
Ah, okay. Na, siehst du mal. Ja, also an dieser Stelle, wenn ihr irgendwie eine KI-Lösung braucht, wir selber arbeiten mit InnoGPT. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, ist eine mega coole Lösung. Ich meine, wir, ein kleines Team, so, und eigentlich bin ich der Einzige, der irgendwie administrativ relativ viel machen will und muss. Aber in meinem täglichen Doing, Newsletter schreiben, Podcast vorbereiten, selbst Rezepturen anlegen und so weiter und so fort, und aber auch die Grafik, also die Grafiken, die da ausspuckt, das sind echt cool.
Mega inzwischen, ne?
So, ja,
das voll. Ist, bei Bildmodellen haben wir es ja auch, ne? Auch da sind dann ja alle mit drin und da ist gerade Nano Banana 2 von Google einfach das beste Modell.
Ja.
Ja, ist unfassbar gut.
Ja, am Ende des Tages gehöre ich sicherlich auch zu denjenigen, die das noch besser und intensiver nutzen können, aber ich würde mich jetzt nicht zu denen zählen, die sagen, ich habe damit nichts zu tun. Das zeichnet uns, glaube ich, auch aus, so im Catering- und Food-Bereich. Wir sind da schon, würde ich jetzt mal von uns behaupten, relativ innovativ unterwegs, aber klar, auch kleines Startup, jetzt nicht so ein Riesentanker, so, wenn ich halt sage, ich will morgen was machen, dann machen wir das halt.
Ja.
Und das können wir auch in Zusammenarbeit mit Lieferanten und so machen. Das ist sicherlich was uns dann nochmal von anderen unterscheidet, die halt ein bisschen größer sind und die jetzt 25 Abstimmungs- und Runden und Schleifen machen müssen, bis sie irgendwie ein neues Produkt mit einsetzen. Wenn mir was gefällt, dann haben wir das halt morgen mit in den Rezepturen und im Portfolio.
Ja, ist angenehm. Aber ich gehe auch gerne steinigen Wege, um auch da Behörden und sowas anzubauen.
Ja. Aber klar, da seid ihr auch nochmal anders und größer unterwegs, ne? Und irgendwann kommen dann halt mal die Themen, wo du auch andere angehen musst und auch mal andere Wege gehen musst. Jetzt möchte ich zum eigentlichen inhaltlichen Teil kommen, weil... Also ist alles super geil und sicherlich auch super interessant, aber am Ende des Tages sind wir ein Food-Podcast, beziehungsweise der Podcast ist fit und fröhlich, und jetzt fragst du dich als Zuhörerin vielleicht, ja okay, das habe ich jetzt alles erfahren, aber was hat es jetzt mit dem fit und fröhlich zu tun? Hatte ja schon erzählt, dass ich tatsächlich dann einfach, also was ich sicherlich sagen kann, so das fit und fröhlich lebt in ganz großen Teilen auch von seinem Netzwerk, gerade im Großraum Stuttgart, Böblingen, wo wir angefangen haben, Herrenberg noch, in dem kleinen Dorf, wo ich dann mal 2020 gegründet habe. Ein bisschen nach euch, im Sommer 2020 habe ich einen Pop-Up-Store gehabt und seitdem halt irgendwie auf mich aufmerksam machen können, wie wir die Küche dachten und neu denken. Und mir war dann auch klar, okay, wenn du irgendwann mal nach Vechta kommst, dann musst du da Leute kennen oder kennenlernen, mit denen du dich identifizieren kannst und mit denen du dich einfach gerne mal austauschst, ohne die jetzt zu Kunden machen zu wollen. Weil mein Startup-Mentor hat immer gesagt, geh first und dann wird es irgendwann zu dir zurückkommen. Und das gar nicht mal von den Menschen, wo du gesagt hast, okay, den gebe ich jetzt in erstem Schritt mal was, sondern einfach durch Karma und durch, sag ich mal, ja, einfach die gute Energie, die du reingibst.
Ja, gibt es ja ganz verschiedene Konzepte zu.
Ja, aber
von Gary Vaynerchuk gibt es dieses Jab, 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 Right Hook, glaube ich.
Ah, ja, okay. Ja, gut. Aber am Ende würde ich schon sagen, so spirituell bin ich unterwegs, dass ich sagen, hey, wenn ich mit einem positiven Mindset irgendwo reingehe und auch sage, hey, pass auf, ich gebe in erster Linie mal, ohne dass ich dafür was möchte, dann wird es in irgendeiner Art und Weise wieder zurückkommen. Mhm. Und so versuche ich halt, das Good Karma Konto stetig aufzuladen. Und so kamen wir dann zueinander, indem ich gesagt habe, hey, lass mal einen Kaffee trinken. Und ich hatte den Eindruck, das hat dann auch relativ gut gewiped. Und wäre das nicht der Fall gewesen, hätte ich sicherlich auch nicht gesagt, hey komm, lass einmal die Woche irgendwie für euch kochen.
Ja, finde ich auch krass, dass du es machst. Bin ich total dankbar für.
Ja, also so kamen wir dann zueinander, weil ich dich ja dann auch gefragt habe, hey, was macht ihr denn eigentlich mittags immer so?
Ja.
Was habt ihr denn bis dahin immer mittags so gemacht?
Ja, in 4 von 5 Tagen müssen wir es ja immer noch so machen. Also wir stellen allen Mitarbeitenden halt einfach Essen zur Verfügung, aber in Form von normalen Einkäufen. Das heißt, es gibt so eine Art Brunch. Jeder kann sich auch was wünschen und dann essen wir halt zusammen Brot und Joghurt und Krams und so, was die Leute sich halt auch wünschen. Dann wird eingekauft und zusammen gegessen. Also jeden Mittag von 12 bis 1 ist zusammen Pause.
Wie kam das?
Das ist ein Relikt aus der ersten Zeit. Also wir haben, muss dir vorstellen, zusammen studiert, dann zusammen gegründet und dann hatten wir auf mal ja auch so die ganzen Tage zusammen, was auch dazu geführt hat, dass wir einfach morgens immer richtig schön zusammen gefrühstückt haben mit allen. Und das ist einfach wirklich genau das, was daraus übergeblieben ist. Ne? Wir haben viel experimentiert, dann wann sind die richtigen Zeiten und so für sowas. Und dann irgendwann wurde es 12 bis 1 und das halten wir jetzt seitdem aufrecht.
Weil, und wir sind ja in vielen Firmen unterwegs, so oftmals ist, keine Ahnung, Mittagspause eine halbe Stunde und du gehst kurz irgendwie in Imbiss oder sprintest auch kurz in den Supermarkt. Jeder Mitarbeiter ist so für sich selber zuständig. So, keine Ahnung, ich übernehme als Unternehmen dafür keine Verantwortung, was unsere Mitarbeiter in sich reinstopfen. Verlangen aber von ihnen Leistungsfähigkeit, nicht nur am Tag, sondern die ganze Woche über, das ganze Jahr über, Jahre, in denen die Mitarbeiter in der Firma sind. Warum ist es bei euch anders oder was hast du da in dem Thema Nahrungsaufnahme erkannt, was andere vielleicht nicht erkennen?
Also ich habe da etwas weniger den gesundheitlichen Aspekt bisher drin gesehen, als den halt sozialen, gesellschaftlichen. Mhm. Ich finde es einfach absolut wichtig, dass alle mal zusammen an den Tisch kommen und sich austauschen, ne? Also sich besser kennenlernen. Da werden natürlich, also wird extrem viel gelacht. Du warst ja heute beim Mittag mit dabei.
Ja.
Da gab es, also kommt immer mal wieder vor, so ein Lachflash für die ganze Runde. Und das schweißt natürlich massiv zusammen. Also ist fürs Teamgefüge einfach exzellent. Aber natürlich auch einfach für die Abstimmung. Es wird auch hier und da noch über die Arbeit gesprochen. Sich kurz synchronisiert und abgestimmt. Und das ist der Aspekt, den ich da drin sehe.
Und jetzt habt ihr ja eine Mittagspause, die geht jetzt mal klassisch über die halbe Stunde oder dreiviertel Stunde hinaus, sondern bei euch ist es ja nicht so, dass ihr da irgendwie auf die Uhr guckt oder Stechuhr macht, sondern ihr sitzt da halt einfach, ne? Kann auch mal ein bisschen länger gehen.
Ja, aber da sind wir eh sehr entspannt. Also wir sind ja in der Kreativbranche. Also da kannst du eh das Thema Arbeitszeit halt überwiegend vergessen, ne? Weil du brauchst gute Ideen von den Leuten. Und da kannst du sie einfach nicht zu zwingen oder das kannst du nicht rauswringen, indem du da möglichst eng auf die Uhr guckst, sondern das schaffst du, indem du den Leuten Freiraum gibst, Freiheit im Kopf schaffst, ihnen versuchst, Sorgen zu nehmen. Und dann kommen da auch gute Ideen bei raus.
Würdest du auch sagen, die Thematik, wenn jetzt Leute mal irgendwie bei euch reinschnuppern, keine Ahnung, du führst Bewerbungsgespräche und sagst, komm mal irgendwie einen Tag vorbei und guck dir das alles an. So, das ist was, was irgendwie auch zu eurer Marke und zu eurer Attraktivität beiträgt, wenn ihr sagt, hey, wir sitzen hier immer alle, das Essen wird gesponsert vom Arbeitgeber, so, und wir nehmen uns auch die Zeit, gemeinschaftlich zu essen, dem Ganzen auch einen Wert zu geben und einzuräumen und nicht nur Bedürfnisbefriedigung zu betreiben, sondern das Essen zum einen natürlich als gemeinschaftliches Event festzuhalten und anzuerkennen. Und natürlich auch zu sagen, hey, so, du darfst dir hier raussuchen, was du möchtest. Du kannst auch essen, was du möchtest. So, das ist sicherlich ein Punkt, oder?
Ja, genau. Also das ist ja auch nur ein Symptom davon, von unserer Kultur, sage ich mal. Also wir achten einfach nur mal sehr darauf. Ich meine, muss ich das vorstellen, wir haben als Freunde gegründet. Und von da an ist das ja quasi nur gewachsen. Unsere WhatsApp-Gruppe heißt Freunde und Kollegen. Und dieses Freundschaft und Arbeit kombinieren ist für uns einer von unseren ganz wichtigen Kernwerten. Und da ist das, dann entsteht das daraus, dass wir zusammen sitzen und zusammen essen. Und die Leute, die vorbeikommen und das geil finden und das schätzen, das könnten auch die richtigen Kandidaten für uns sein. Mhm.
Jetzt bin ich ja selber Führungskraft und habe ein kleines Team und kein so großes wie du, aber sicherlich auch schon mit Führungsherausforderungen zu kämpfen. Und ich frage mich dann immer so, ich bin ja auch ein sehr lockerer Typ und ich werde auch nie der klassische Chef sein, einfach weil es nicht meinem Naturell entspricht, aber ich persönlich frage mich immer so, gibt es einen gesunden Mittelweg zwischen, okay, du bist vielleicht mal zu locker und du lässt mal fünf gerade sein und du sagst ja auch, hey, das ist einfach Teil unserer Identität und wir sind in der Kreativbranche. In unserer Branche, in der Gastrobranche, ist ja eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Ja. So, du hast eine Stechuhr, stimmt, ja. Morgen 7.30 Uhr stichst du ein, dann zack, 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 zack.
Ist der Ton auch so rau, Drill, wie man sagt?
Der Ton soll zwar besser werden, ich habe ja nicht in der klassischen Gastronomie gelernt, aber ich habe in sehr vielen Gastro-Betrieben einen guten Einblick bekommen. Und man sagt immer, der Ton wird anders, aber solange halt noch viele traditionell Gelernte dort das Sagen haben, wird der Ton nicht wirklich anders. Ja. Ich trete sehr dafür ein, diesen Ton zu verändern, aber frag mich natürlich schon auch, und das darfst auch du mir gerne jetzt beantworten, das wäre auch meine nächste Frage, so, wie nehmen das die Leute bei euch an, also diesen Führungsstil, ich sage jetzt mal an der langen Leine, ja, also so diese große Eigenverantwortung, die alle haben. Hast du den Eindruck, hey, das bestärkt die Leute darin, vielleicht an den Stellen, wo das nötig ist, auch nochmal die Extrameile zu gehen? Oder hast du manchmal schon den Eindruck, ja, okay, so ein bisschen laissez-faire ist jetzt schon drin und du musst die Zügel auch ab und an anziehen?
Nee, also das ist nicht für jeden was. Das muss man, glaube ich, schon so sagen. Und das ist auch was, womit ich Bewerber und Bewerberinnen versuche abzuschrecken, wenn ich halt am Anfang sage, pass mal auf, wenn du hierher kommst. Es gibt hier nicht diese Strukturen, dass da einer kommt und dir sagt, was du zu tun hast. Ne? Mhm. Sondern du musst dir selber die Verantwortung nehmen und gestalten. Weil ich weiß, das ist nicht für jeden was. Manche brauchen diese Strukturen. Das sind aber dann einfach eben nicht die richtigen für uns. Also wir brauchen die damit umgehen können. Weil ich auch, also wir hatten natürlich auch schon den Fall, dass wir hier Leute eingestellt haben oder die hier gearbeitet haben eine Zeit lang, wo das nicht so gepasst hat. Das sind aber Leute, die dann nicht zu uns passen und gehen müssen. Mhm. Weil ich quasi meinen Stil nicht ändern kann für einzelne Leute. Mhm. Weil die Leute, die mit diesem Stil umgehen können, die blühen darin massiv auf. Mhm. Ja? Die genießen diesen Freiraum, weil sie quasi es schaffen, die Verantwortung zu übernehmen und dann auch gestalten können. Mhm. Ja, und dann hast du die absolut besten Leute, die du nur wünschen kannst.
Ja, ist mega interessant, weil ich glaube, gerade dieses Thema Kultur, Führung, das wird mich in den nächsten Monaten, Jahren noch extrem beschäftigen. Ja. Ich meine, wir sind jetzt 5 Leute. So, da ist eine Gap bis 25 und ich frage mich halt immer, okay, so bist du vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu lieb. So, und ich finde aber schön, dass du sagst, okay, ich werde mich nicht ändern können, weil du bist halt, wie du bist. Mhm. Sondern suche ich mir die entsprechenden Leute.
Ja, und ich halte es auch, genau, ich halte es einfach so für richtig. Also ich werde meinen Stil nicht anpassen, nur weil der nicht der richtige für einzelne Personen ist.
Ja. Kommen wir nochmal zurück zum Food-Thema. Als ich hierher gekommen bin, habe ich ja gesagt, okay, ich würde einmal die Woche für euch kochen. und habe gesagt, so, okay, ich habe zu Hause ein vegan-vegetarisches Catering-Unternehmen.
Ja.
Und bei euch war das nie ein Thema, so, dass es kein Fleisch gibt.
Ja, stimmt.
Wie kommt das?
Also, weil die Leute halt einfach open-minded sind, offen sind.
Aber weil man muss ja sagen, Oldenburger Münsterland, ist jetzt nicht unbedingt bekannt für die vegan-vegetarische Szene.
Das stimmt. Alle anderen in Deutschland essen ja auch viel das Fleisch, was hier aus dieser Region kommt.
Ja.
Ich glaube, in erster Linie ist wichtig, dass das Essen gut ist. Das haben die Leute hier erkannt. Und wir haben ja nun auch einige Vegetarier und so mich eingeschlossen in den Reihen. Von daher, ich finde das nach wie vor richtig geil, dass du das so machst. Und hatte ich das Schiss vor, dass das Team das nicht annimmt. Sondern das war mir völlig klar, dass sie das cool finden und ausprobieren.
Also ist es auch so, ich meine, ich bin ja nur einmal die Woche da, so ist es so, dass die Leute sagen, hey, okay, ich finde den Tag mittlerweile cool so und der stiftet mir auch Mehrwert oder so, ist es halt ein Tag wie jeder andere.
Das ist ja mega angenehm, ne? Weil es ist schon auch immer mit ein bisschen Arbeit verbunden. Wir haben ja auch den Küchendienst, der dann halt sonst eben aufdecken muss, abdeckt und so, ne, für alle Essen prepared und so. Ist natürlich auch angenehm, wenn Tim kommt und für alle kocht und danach ist der Abwasch sehr gering. Also ja, das ist schon sehr cool. Also da, und du siehst es ja auch an den Leuten, die sich, also ich frage ja immer ab, wir stimmen uns ja ab, was es dann zu essen gibt. Manchmal gibt es eine Auswahl und so und dann frage ich immer ab, wer ist dabei und die Beteiligung ist schon hoch und die Leute freuen sich mega.
Ja, ich meine, das ist natürlich schon auch immer cool und man darf das ja sicherlich auch so sagen. Also ich mache das hier wahnsinnig gerne, aber es ist nicht uneigennützig dahingehend, dass ich natürlich auch, also zum einen kann ich natürlich hier unter Beweis stellen, hey, Mittagspause ist genau das, was du sagst. So, das ist nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern es ist Zusammenkommen, sich austauschen. Und da ist,
ich kenne das auch mit diesem, dann sitzt da jeder an seinem Platz und isst da.
Richtig, und man schweigt sich an so und man löffelt sich das Essen so schnell rein, weil man eine Mittagspause von einer halben Stunde hat.
Ja.
Oder man geht irgendwo zum Italiener und da dauert die Bestellung eine Viertelstunde.
Ja.
So, und dann hast du von deiner Stunde, die du vielleicht hast, nur noch irgendwie, weil du hingelaufen bist, 5 Minuten und wieder 5 Minuten zurücklaufen musst, irgendwie 20 Minuten, um zu essen.
Ja.
Und jeder konzentriert sich auf seinen Quatsch. So, und ich trete ja schon auch sehr extrem dafür ein, zu sagen, hey, erachte doch diese Hauptmahlzeit nicht nur als irgendwie Bedürfnisbefriedigung in einem kurzen Zeitslot, sondern nutzt dieses Ding produktiv, um an eurer Interaktion zu arbeiten, aber auch an eurer Gesundheit, weil, und das wäre jetzt vielleicht so der abschließende Teil, es ist ja schon auch ein Thema der Produktivität, aber so wie ich das festgestellt habe und auch denke, dass es so ist, also ihr habt ja schon auch teilweise Leute, die da sehr achtsam mit sich sind, ne? Also mit gesunder Ernährung.
Voll, voll. Also ich glaube auch, dass das Team da sehr darauf achtet, auch Sport ist ein Riesenthema, die Leute tauschen sich aus und so. Also ich seh die Vorteile auf allen Ebenen. Eigentlich so, wie du es eben erzählt hast, ist es ein kleines Team-Event, wenn man so möchte, was ja auch für uns ein ganz wichtig, also auch ein wichtiger Baustein ist. Wir fahren zusammen zum Deichbrand und so, wo ich dich auch eingeladen habe, wo ich mich freuen würde, wenn du mitkommst.
Ja.
Und da, ja, verschiedenste Events im Jahr und eigentlich ist das Kochen mit dir, aber auch sonst die Mittagspause so ein kleines gemeinsames Team-Event.
Ja.
Ja, aber du hast recht, die Leute achten sehr drauf, was sie essen. Ja.
Finde ich eine mega schöne Erkenntnis, weil man kann ja schon sagen, weißt du zufällig das Durchschnittsalter bei euch?
Wenn ich raten müsste, würde ich sagen so 26.
Okay, aber hast jetzt nicht irgendwie...
Ich habe es nicht ausgerechnet. Okay,
ja. Also super junges Team auf jeden Fall, ne?
Ja.
Sicherlich auch, also ist ja bei uns ähnlich, ne? So, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe jetzt vor 14 Tagen eine 62-jährige Köchin eingestellt.
Ah, spannend.
Weil ich zum einen dachte, okay, klar, wir kommen irgendwie alle aus den Ernährungswissenschaften, ich aus der Sporternährung, so. Also zum einen würde uns auch mal klassische Küche sicherlich gut tun.
Auch spannend.
So als Ergänzung der Kompetenz. Auch wenn ich eigentlich immer gesagt habe, hey, das ist eine unserer USPs, zu sagen, wir kommen eigentlich alle nicht aus der klassischen Gastro, aber ich meine, ich werde ja auch weiser und bin da offen und schließe Dinge nicht kategorisch aus.
Ja.
Und ich habe immer gesagt, okay, wenn uns da mal jemand über den Weg läuft, der, von dem ich denke, dass er das Team gut in seinen Kompetenzen ergänzen kann, why not? Und jetzt war es eben so.
Schön.
Und auch natürlich einfach von der Lebenserfahrung, die da mit reinkommt und der gastronomischen Erfahrung profitieren wir jetzt nach 14 Tagen schon enorm.
Ja, ja. Das ist auch der Nachteil, also ein sehr junges Team ist immer geil, weil alle sind total offen im Kopf und so.
Ja.
Aber du merkst natürlich schon, wenn mal jemand reinkommt, der ein bisschen Berufserfahrung mitbringt. So, das ist total wertvoll.
Ja, voll. Und sicherlich werden wir Sabine, die angesprochene 62-jährige Köchin, auch nochmal irgendwie featuren und sie vorstellen, aber jetzt geben wir erstmal den Raum und die Zeit auch anzukommen und sich einzufinden. Ja. Weil ich finde es schon cool, wenn man halt auch sagt, ich komme aus der klassischen Gastronomie, sie hat in der Sterneküche gelernt und bin nochmal offen in dem Alter auch zu sagen, okay, ich nehme mich auch nochmal der vegan-vegetarischen Küche an, weil das ist jetzt natürlich nichts, was in der Sterne-Gastronomie irgendwie State of the Art ist, sondern oftmals hast du da einfach noch mit Fleisch und Fisch zu tun. Und sie ist da echt motiviert und stellt es auch täglich unter Beweis, dass sie da Bock hat, noch mit dazu zu lernen. Und gleichzeitig bringt sie aber natürlich ihre Skills mit rein, die wir vielleicht nicht haben. Und das ist sehr,
Klingt total
super. Das ist sehr befruchtend, ja. Und man denkt ja eigentlich so, okay, 62, das ist schon kurz vor Rente oder so, aber diesen Schmerz hatte ich gar nicht.
Nee,
so,
da sind auch noch ein paar gute Jahre drin.
Ja, voll. Und die ist auch körperlich einfach wahnsinnig fit, weil das kann man sicherlich auch sagen. Also Gastronomie ist harte körperliche Arbeit, aber wenn du es richtig machst und dich nicht runterarbeitest, dann kann sie dich schon auch sehr resilient und körperlich widerstandsfähig machen.
Gerade
und
das wenn es gesundes Essen ist.
Das ist bei ihr definitiv der Fall. Also ich bin da sehr, sehr, sehr glücklich mit.
Ich habe noch eine Frage an dich.
Ja.
Inwiefern würdest du sagen, ist gesunde Ernährung, generell vielleicht auch Gesundheit, die Folge auch von so einem Gemeinschaftsgefühl? Weil das ist an sich was ich hier halt sehr beobachte, dass halt die Leute machen zusammen Sport, ne? Die tauschen sich aus über Ernährung und so und beschäftigen sich als Gruppe mit dem Thema Gesundheit, wo sie es vielleicht einzeln gar nicht so, vermute ich jetzt einfach mal, einzeln so stark machen würden.
Also da gibt es natürlich ganz viele Facetten. Zum einen das Thema, sage ich jetzt mal, soziale Einbindung. Mhm. Wir wissen einfach, wir Menschen sind soziale Wesen. Wir profitieren auch gesundheitlich extrem von dieser Einbindung in Gruppierungen, weil wir uns halt wohl und behütet fühlen und das auch einfach einen Einfluss auf unsere mentale und aber dann darüber auch wieder gesundheitliche, physische Gesundheit hat. Mhm. Und natürlich, und da kommen wir wieder zurück auf die Menschen, die dich umgeben, und das stelle ich ja bei euch auch immer wieder fest, das sind Leute, die echt Ahnung haben. So, und dann sprechen die untereinander und bauen natürlich über diese Konversation gegenseitig auch Wissen auf, das sie dann wiederum auch anwenden können in den einzelnen Fällen. Und ich glaube, dass das auch schon sehr, sehr wichtig und wertvoll ist. Ich glaube, klar könnte man mal sagen, man hält mal euch bei irgendwie einen Ernährungsvortrag, aber ich glaube, bei euch wäre es schon so, dass ich den meisten nicht arg viel Neues erzählen könnte. Außer wir gehen jetzt richtig krass wissenschaftlich rein, aber das muss ja auch gar nicht der Fall sein, sondern wenn ich halt immer darüber spreche, so, ey, Mitarbeitergesundheit, Anfang dieser Woche war ich mit der Technikerkrankenkasse unterwegs und wir haben einen Vortrag gehalten in einem großen Unternehmen. Und dann hast du halt Durchschnittsmenschen da sitzen, die sich mit ihrer Ernährung kaum bis gar nicht auseinandersetzen. Mhm. Und dieser Vortrag heißt so die Grundprinzipien gesunder Ernährung.
Okay.
Und ich versuche es wirklich so einfach wie möglich zu halten, ihnen mit 4 einfachen Grundprinzipien einen Leitfaden an die Hand zu geben, wo sie schon in den Supermarkt gehen können und sagen, okay, wenn ich in der Lage bin, mich an diese Grundprinzipien zu erinnern und dementsprechend meine Lebensmittel einkaufe und besorge und die auch zubereite, dann habe ich schon den Großteil richtig gemacht.
Ja, okay, aber da glaube ich, da... Also, meine Mutter würde dazu sagen, wahrscheinlich ist das unnützes Wissen, was man bei dir lernt. Nee, nicht, weil das an sich unnütz ist, sondern weil die Menschen es wissen und es nicht anwenden.
100%.
Genau, und dadurch bleibt es halt eben ungenutzt.
Ja.
Und
hat sie auch recht.
Und ich glaube, das ist ja nun mal, glaube ich, oft so, aber dass einem vor allem dann die Gruppe dabei hilft, da in die Tat zu kommen.
100%. Ja. Durch diese Dynamik und auch, weil man halt einfach mitschwimmt, dann sage ich mal.
Ja.
Ohne das jetzt negativ zu meinen, sondern halt sich durch diese Dynamik mitziehen lässt und selber motivieren lässt. 100%, klar, logisch. Aber das ist ja auch einer der absoluten Stärken dann, dass die Menschen nicht nur irgendwie Kollegen sind, sondern gegebenenfalls auch Freundschaften entstehen.
Ja, voll.
Also sehe ich auch einen absoluten Mehrwert.
Allein, dass sie zusammen sich hier im gleichen Gym anmelden und dann zum
Trainieren gehen, voll.
Freut mich.
Ja, super schön zu sehen. Ja. Also ich habe den Menschen genau das Gleiche gesagt. So, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben Umsetzungsproblem.
Ja.
Aber es ist ähnlich wie bei euch mit InnoGPT. Klar kannst du ihnen die Software geben, aber du kannst halt nicht kontrollieren, ob sie sie auch nutzen.
Das stimmt, ja. Ja gut, kontrollieren kann ich schon, aber...
Also ja, kannst es kontrollieren, aber nicht beeinflussen.
Ja, genau.
Da kommt jeden Morgen, wenn du einen Rechner anstellst, so ein...
Direkt, los, frag was.
Ja, genau, so Attacke. Also, das hat man dann halt manchmal nicht in den Händen und ist sicherlich auch was... Sicherlich auch was, woran ich immer mal wieder verzweifle. Ja, also jetzt hatten wir hier kurze Unterbrechung, von daher nicht wundern, wenn wir jetzt einfach direkt wieder einsteigen. Und
kannst du ruhig sagen, was los ist, Mann.
Wir wurden Freiburg angeboten.
Dass aber ein Fechter ist und man Podcast draußen aufnimmt um 14 Uhr ist, dann kann man, kann es passieren, dass einem Freiburg
angeboten wird. Auf den Donnerstag, ich meine, das ist ja der Vize-Freitag, dann kann man schon auch mal eigentlich einsteigen. In diesem Fall haben wir Danken abgelehnt und bleiben bei Kaffee und Wasser. Timo, ich danke dir recht herzlich für diese Einblicke. Das ist extrem, extrem beeindruckend. Was ihr, man kann ja sagen, Teamleistung, hier aufgebaut habt, ist mega cool. Also ich kenne jetzt noch nicht wahnsinnig viele Leute in Vechta, aber bin sehr dankbar, dass ich an euch geraten bin. Per Zufall vielleicht auch. Hab's dir vorhin schon gesagt, schon, in die Instagram-Timeline gespielt und gedacht, okay, das könnten coole Leute sein.
Ja. Danke dir. Also du bereicherst das Team hier regelmäßig mit deinen Kochkünsten und mit deinem Input, deswegen, ich genieße das sehr.
Vielen ja, dafür. Also klassische Win-Win-Situation, würde ich sagen. Und das ist dann auch immer schön, wenn beide Seiten irgendwie davon profitieren. Und ja, das ist, kann man ja auch so offen sagen, auch durch eure Connection ist jetzt schon das ein oder andere entstanden. Ne? Also wer also kann
wir
schon
machen
sagen,
kein Event mehr ohne dich.
Da wer, kann schon sagen, wer kann schon sagen, dass er nach ein paar Wochen plötzlich im Fechter Rathaus ein Catering macht, obwohl er eigentlich als Newbie hier eingestiegen ist.
Direkt also, to the top.
Schon mega cool und wie gesagt, da wird sicherlich auch das eine oder andere noch in Zukunft draus entstehen und ist einfach schön, wenn man sich dann auch auf seinem Weg begleiten darf oder ich auch sehen darf, wie es bei euch jetzt weitergeht. Ihr auf der OMR als Aussteller seid, ja, was ja auch sehr, sehr heftig ist. Also
wenn das jemand hört und da ist auf der OMR, da kommen ja nun mal wirklich viele Menschen,
ja,
schreibt mich an, schreibt mir auf LinkedIn, ich habe Bock, dass wir uns kennenlernen.
Voll, voll. Also in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Dasein, aber natürlich kommst du auch nicht aus dieser Nummer raus, ohne die letzten 5 Shortfire-Questions aus dem FF-Podcast beantworten zu dürfen.
Okay, shoot.
Der erste Shoot wäre, und das weiß ich jetzt natürlich, von daher, ich fange jetzt mal anders an. Also die Frage wäre eigentlich, was hast du zuletzt gegessen? Das können wir auch beantworten.
Like Chicken Wraps.
Ja, heute Mittag haben wir Chicken Wraps gemacht und es fit und fröhlich Bananenbrot.
Ja, mega lecker. Mit Senfsoße, der Hammer.
Ja, aber was frühstückt ein Timo Weigel so?
Gar nichts. Also ich trinke morgens Kaffee und um 12 Uhr gibt's Essen.
Okay, ja gut. Ist auszuhalten, oder?
Ja, am Wochenende frühstücke ich und da genieße ich es auch total und ja, da fällt dann entsprechend das Mittagessen weg.
Ja, gut.
Also ist dann auch ein spätes Frühstück, komme ich super aus. Keine Ahnung, ob das gesund ist oder wie auch immer, aber ich finde es,
klar,
reicht mir komplett.
Ja. Also ich würde eher sagen, der Umkehrschluss ist eher ein bisschen kritischer zu sehen, zu sagen, ich komme nicht ohne meine 5 oder 6
Mahlzeiten am Tag. Nee, ist alles gut.
Weil es ist ja auch sehr verbreitet, diese Snackkultur und so und immer mal wieder so und.
Ja, das versuche ich mir abzugewöhnen.
Ja, ja, es ist, glaube ich, auch der gesündere Weg. Die zweite Frage, was ist denn generell dein Lieblingsessen?
Eigentlich kann ich da nur mit Pizza drauf antworten. Weil ich echt, also, Pizza ist so geil.
Ja.
Das ist so geil.
Und eine spezielle?
Also wenn ich mir eine zusammenbaue beim Italiener, dann ist das meistens mit Oliven und Feta. Mhm. Aber da variiere ich auch durchaus mal.
Feta auf der Pizza? Sind da die Italiener auch so kritisch wie bei Ananas?
Boah, ich war letztens in Palma. Und hab da bei einem echt mega Italiener, Nonna hieß der, glaube ich, nach Aioli gefragt. Da meinte er nur, also du kannst dir gerne in die nächste Tapas probieren, aber Aioli kriegst du von mir nicht. Und dann kam er aber irgendwann sehr versöhnlich und hatte so ein Knoblauchöl gemacht und mir gebracht. Das fand ich auch richtig geil.
Okay. Ja. Nein, Männer hat er nicht rausgeschmissen.
Nee, da habe ich einfach die Vegetale genommen, das war gut.
Ja, sehr gut. Die dritte Frage, an welcher Stelle, und ich sage das immer sehr bewusst, weil wir wissen ja, es gibt jetzt nicht unbedingt ein besser und ein schlechter, aber an welcher Stelle könnte deine Ernährung denn in Anführungsstrichen besser sein?
Ja, also Snacks kann ich sicherlich noch weiter runterfahren, wobei ich da nicht so anfällig für bin, aber das ist immer so ein Thema der Verfügbarkeit, also wenn wir hier Kuchen im Büro stehen haben,
ja,
dann inhaliere ich den auch, so wie alle anderen auch. Deswegen.
Gibt auch einen Kuchendienst bei euch, ne?
Es gibt auch einen Kuchendienst, deswegen jede Woche gibt es auch einen. Also da ist immer für Nachschub gesorgt. Ja. Wobei, den hatten wir auch zum Beispiel schon zuckerfrei. Der hat leider gar nicht geschmeckt.
Letzte Woche, ne?
Letzte Woche, oh, furchtbar. Ja, nee, deswegen, also Alkohol habe ich auch sehr runtergefahren. Gibt es aber auch noch Events. Also ich würde sagen, so einen Tag im Monat trinke ich auf jeden Fall auch noch. Von daher, das könnte ich auf jeden Fall auch noch weglassen.
Ja. Aber du bist ja sportlich unterwegs, ne?
Ich habe eine sehr sportliche Freundin und die zieht mich gut mit. Ja.
Das ist ja die Kombination aus guter Ernährung und dann sportlicher Fitness. Ich bin sehr zuversichtlich. Ja,
1. Mai gibt es den ersten High Rocks.
Echt?
Ja.
Geil.
Oh. Wo? hier in Vechta, ist ein inoffizieller. Also okay. Die müssen, glaube ich, schon angemeldet sein irgendwie. Aber genau, ist jetzt nicht so ein Riesending. Aber
1. Mai.
Sich an, ja.
Schade, dass ich da nicht da bin. Ne?
Schade eigentlich.
Wo ist es?
Hier im Industriegebiet beim Empower.
Okay.
Ja, und da ist meine Freundin viel am Trainieren, ich inzwischen auch. Ja. Und deswegen machen wir damit.
Und das heißt, die bauen alle Stationen, die Laufstrecke auf? Oder?
Alles, ja.
Crazy.
Ja, und dann schon auch mit hinterher grillen und essen und allem und so. Da kommen, glaube ich, schon ein paar hundert Leute.
Cool. Ja, dann hau ihn mal raus und das ist nämlich die vierte Frage. Was ist dein wichtigster und wertvollster Ernährungstipp?
Boah, ich glaube, den größten Impact hat echt das mit dem Alkohol.
Ja.
So, ich meine, ich komme auch aus der Zeit, Studienzeit und so, wo wir, und vor allem auch, wenn man ein Startup aufbaut, ein Business aufbaut, was auf Cocktails basiert, dann kann ich euch auch sagen, kommt ihr da auch um die Drinks nicht drum herum. Ja. Wir haben sehr lange gebraucht, sehr lange, bis wir auf die Idee kamen, man kann aus den Cocktails im Stream ja den Alkohol auch rauslassen. Ja. Das fällt ja gar keinem auf, ob da in dem Wodka, ja, als Wodka oder Wasser drin war. Ja. Da hatten wir aber bestimmt schon die ersten 100 Events durch. Also und ansonsten sind die auch wirklich zu schade zum Wegschütten. Also da komme ich echt aus einigen Zeiten, wo es viele Drinks gab, und dass das jetzt weniger geworden ist, ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum es mir gesundheitlich viel besser geht.
Spielt sich dann, kannst du mir sagen, da kannten wir uns ja noch nicht, wahrscheinlich auch auf der Waage wieder, oder?
Ja, absolut.
Also, und dann manchmal auch ganz automatisch, wenn man einfach nur den zusätzlichen Energie-Input aus dem Alkohol weglässt.
Ja.
Also ist gar nicht so, dass die Leute dann oft sagen, ja, okay, ich esse auch bedeutend weniger. Mhm. Aber klar, zum einen hat halt der Alkohol einen krass negativen Impact auf das Thema Fettstoffwechsel und, ja, und ja, Stoffwechsel im Allgemeinen. Und der bringt natürlich auch Kalorien mit sich, die man sich dann halt einfach einspart.
Ja, und noch schlimmer ist das, was das mit meinem Kopf macht. Also wenn, ja, ich jetzt einen Kater habe, dann habe ich in erster Linie so einen psychischen Kater.
Ja, ja, voll.
Und denke, keiner mag mich, alles ist schlecht und so. Das, ja, ist, also das ist wirklich, ja, das Schlimmste.
Ja, ja. So, letzte Frage, die fünfte Frage, und da kommen wir nochmal auf deine Kinder zurück. Wenn ich an meine Kindheit erinnere, denke ich an dieses Essen.
Boah, das ist witzig, da hätte ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben dran gedacht, wenn du das jetzt nicht gefragt hättest, aber irgendwie hatte meine Mama mal so, da haben wir häufiger gehabt, so Blätterteig-Töpfchen, so kleine, ja, die dann gefüllt waren mit so was, ja, Ähnlichem wie Hühnerfrikassee oder sowas.
Ja, Pasteten.
Das sind Pasteten?
Ja.
Ja, dann Pasteten. Ja. Aber also hätte ich jetzt gar nicht an Pasteten gedacht.
Oh, ist aber nicht.
Aber so
nicht
in so Blätterteig. Ja, so, also ja, das, da war
Königspasteten.
So, da war sogar so ein Deckel drauf.
Ja,
so,
ja,
ja. Also das habe ich seitdem nie wieder gesehen.
Das ist auch nicht schlimm, oder?
Das Essen existiert nur in meiner Erinnerung als Kind. Ja, das gab es ab und zu mal, ja.
Ist schon witzig. Also ich meine, wir sprechen ja jetzt nicht von einem anderen, doch, wir sprechen von einem anderen Jahrhundert, aber jetzt nicht 100 Jahre früher, sondern halt ein paar, ne? Wie sich denn die Zeiten auch einfach ändern. Das wird sie wahrscheinlich heute so auch nicht mehr machen.
Kann sein.
Und du sagst, du vermisst es nicht. Also,
ich vermisse es nicht.
Ja, ja, überhaupt nicht. Schon krass. Also auch die nächsten Jahre wird sich die Ernährungsindustrie nochmal so drehen. Ich bin auch super gespannt. Ich habe jetzt letztens mitbekommen, in Emsteck, da wo ich wohne, oder in Kloppenburg, wird eine Cultivated Meat Fabrik aufgemacht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass...
Fleisch, was kein Tier war?
Oder ja, was? Genau. Ja, okay, ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch hier in der Region, also man sieht es ja Rügenwalder Mühle so, das,
ja,
die sind jetzt auch nicht, Ecke, ne? Ja, auch nicht arg weit, wenig, auch, ja, auch weit weg, dass es hier in der Region, die natürlich sehr durch die Nutztierhaltung geprägt ist, die nächsten Jahre auch richtig krass und schnell vorangehen wird, dass viele alteingesessene Produzenten halt sagen, wir müssen uns überlegen, was wir machen.
Ja, aber also man sieht ja zum Beispiel in der Rügenwalder Mühle, die haben das ja wirklich drauf, was, ja, was Alternativen angeht, die einfach wirklich hervorragend schmecken.
Ja.
Und ich glaube auch, dass sie das Wissen daher haben, dass sie halt einfach seit Ewigkeiten wissen, wie man Fleisch in eine Form bringt, in der es geil schmeckt.
Ja, voll.
Dann kriegst du das sicherlich auch mit anderen Stoffen hin. Also,
voll. Ja. Also man muss ja gerade sagen, das ist auch noch irgendwie nicht, dass ihr jetzt glaubt, so, ich würde mich damit nicht auseinandersetzen. Der Fleischkonsum ist letztes Jahr mal wieder knapp mehr geworden.
Ah, krass, ja.
Ja, und die öffentliche Wahrnehmung ist natürlich, hey, überall gibt es nur noch Veggie und Vegan. Das ist definitiv nicht so. Also wir sind da sicherlich in der Blase. Das
darf auf gar keinen Fall Schnitzel essen.
Ja, 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 genau. Das kommt auch noch mit dazu. Also, dass die Lobby einfach sicherlich da eine echt große ist in der klassischen Nutztierhaltung. Aber man sieht halt auch immer wieder, Krisenzeiten, wie wir sie jetzt gerade haben, bringt halt die Leute dazu, auf dem Teller nicht auch noch Experimente zu machen.
Verstehe ich auch, ja.
Ja, und dann halten sie sich halt an das, was man schon kennt und versucht da nicht auch noch Unsicherheit und Volatilität reinzubringen. Mhm. Aber es werden auch wieder andere Zeiten kommen und dann geht auch sicherlich dieses Thema wieder voran und los. Also geht ja auch sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit einher.
Ja, voll.
Und von daher wären, glaube ich, die klassischen Hersteller gut daran beraten, nicht irgendwie ihren Stiefel weiterzumachen und zu schauen, wie lange läuft es noch, sondern sich jetzt proaktiv damit auseinanderzusetzen.
Ja.
So wie wir das auch tun. In diesem Sinne, Timo, vielen Dank dir. Hat richtig Spaß gemacht.
Danke, hier
in diesem wunderschönen Wintergarten.
Ja.
Bei einer leichten Fechteraner. Wie sagt man denn? Eine Fechteraner?
Man darf Fechteraner nicht sagen. Also, okay, ist immer alles Fechter, ja. Das ist vielleicht ein bisschen sperrig.
Ja, ist aber echt richtig. Sperrig. Ja. Okay. Also, ihr wisst, was wir meinen. Bei einer leichten Brise hier im aprilschen Frühling. Natürlich bleibt bei dir das letzte Wort, wie bei jedem Gast. Ich bedanke mich für deine Zeit. Nochmal vielen Dank, dass ich hier bei euch sein darf regelmäßig. Es ist immer eine richtig gute Zeit. Mich bringt der Austausch auch immer persönlich sehr voran. Macht immer große Freude, bei euch kochen zu dürfen. Und in diesem Sinne, tschüss und ciao von meiner Seite. Die letzten Worte an Timo und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Tim. Ich genieße den Austausch mit dir und dein Essen. Deswegen auf die nächsten Jahre.
Riding down your block with that thing, about to let it go.